Breitbandbesprechung.
Die möglichen Auswirkungen des wachsenden Kontrollverlusts auf die Währungssysteme haben wir ja gerade schon besprochen, auch die Auswirkungen auf die Weltwirtschaft, die denkbaren. Dass auch die Weltpolitik dieses Thema längst auf dem Zettel hat, dieses Thema Kontrollverlust, das belegt der G8-Gipfel in dieser Woche.
Tja, die Mächtigsten der Mächtigen kamen im französischen Deauville zusammen. Aber es ging auf diesem G8-Gipfel nicht nur um die Lage in Tunesien, Ägypten oder Libyen, es ging auch ums Internet. Denn einige Staatsoberhäupter scheinen das Netz ja mittlerweile als massive Bedrohung zu sehen.
Ja, das jedenfalls lässt sich annehmen, wenn man die Äußerung von Sarkozy hört. Der hatte eingeladen zu einem sogenannten EG8-Forum im Vorfeld des G8-Gipfels. Und er wollte dort die Frage diskutieren, wie man das Netz denn zivilisieren kann. Und das ist natürlich nicht gerade die Herangehensweise, die sich die Netzaktivisten wünschen.
Tja, denn zivilisieren klingt in ihren Ohren auch immer schnell nach kontrollieren. Dafür gab es heftige Kritik, wie zum Beispiel diese hier von Lawrence Lessig.
The future of the Internet is not Twitter, it is not Facebook, it is not Google, it is not even Rupert Murdoch. The future of the Internet is not here. It wasn't invited. It doesn't even know how to be invited.
Die Zukunft des Internets ist nicht Twitter, ist nicht Facebook, nicht Google, nicht einmal Rupert Murdoch. Sie ist nicht hier. Sie war auch nicht eingeladen. Sie schert sich auch nicht um solche Foren wie dieses. Und das Mindeste, was wir tun können, ist, die Architektur des Netzes zu erhalten, um die Zukunft zu sichern, die jetzt noch nicht da ist.
Ja, aber nicht nur die Parole von dem zu zivilisierenden Netz hat dafür ziemlich heftige Reaktionen gesorgt, sondern auch die Tatsache, dass fast ausschließlich die Spitzen der großen Konzerne, der Netzkonzerne eingeladen waren, also die Konzernspitzen von solchen Unternehmen wie Facebook, Google, Amazon, Microsoft und Co.
Tja, und von den Vertretern der Nutzer, die ja angeblich den Mittelpunkt des Netzes darstellen, fehlte fast jede Spur. Da waren gerade mal der berühmte Lawrence Lessig und John Perry Barlow, eines der Gründungsmitglieder der Electronic Frontier Foundation. Ansonsten traf man dort fast ausschließlich auf die Mark Zuckerbergs und Eric Schmidts dieser Welt.
Die waren da in ziemlich hoher Dichte vertreten, aber trotzdem bestand auch bei ihnen Einhelligkeit. Sie haben die Regierungschefs davor gewarnt, vorschnell jetzt gesetzlich zu handeln. Fast alle sprachen sich für die größtmögliche Freiheit im Netz aus.
Und da wird es dann langsam kompliziert. Die großen Netzkonzerne haben natürlich eigene profitorientierte Interessen und hoffen auf maximale Handlungsspielräume. Die Netzaktivisten wiederum hoffen auf eine offene und freie Architektur, um nicht von großen Playern wie Facebook und Google abhängig zu werden.
Ja, man sieht also, es gibt einen sehr großen Konflikt. Auf der einen Seite der große Wunsch nach Kontrolle und auf der anderen Seite der große Ruf nach Freiheit. Vielleicht kann uns unser Kollege Philipp Banse helfen, der jetzt im Studio ist. Hallo.
Moin, moin.
Du warst in dieser Woche bei einem Vortrag von Windsurf. Das ist ein Informatiker. Das ist einer der Miterfinder des Internets. Der ist mittlerweile Evangelist bei Google. Und der war hier in Berlin bei einer Veranstaltung, die heißt The Future of Security and Open Standards on the Internet. Was sagt denn diese Ikone zu diesem Konflikt zwischen Freiheit und Kontrolle?
Na, also er hängt, sag mal, die Freiheit höher als die Kontrolle. Er sagt, er hat ein Problem mit Regulierung aus mehreren Gründen. Also er sagt, Regulierung brauchen Gesetze. Und da wir nun mal sehr viele Jurisdiktionen haben, sehr viele Länder, sehr viele Gesetzgebungen, wird das schwer sein, das durchzusetzen. Und wenn man Gesetze, die man macht, Regulierung, die man trifft, nicht durchsetzen kann, dann leidet der Wert der Gesetze. Und der zweite Punkt ist, was ist eigentlich Missbrauch? Da ist es natürlich, gibt es wahnsinnig viele Definitionen, wahrscheinlich noch mehr, als es Jurisdiktionen auf der Welt gibt. Und er sagt, solange man da nicht einen globalen Standard gefunden hat, kann es eigentlich nur heißen, zuerst die Freiheit und danach, wenn wir gegen Regeln verstoßen haben, Sanktionen. Er führt das wörtlich so aus.
One thing we could all usefully invest in is tools, forensic tools that help us figure out.
Also er sagt, wir sollten in forensische Werkzeuge investieren, die uns helfen herauszufinden, wenn etwas passierte und wer das war. Aber er sagt, er kauft das Argument nicht, dass wir erst die Redefreiheit im Netz beschränken sollen, um Menschen technisch davon abzuhalten, Schaden anzurichten. Also was er dabei aber nicht erwähnt, ist natürlich, dass dasselbe Argument auch benutzt wird, um zum Beispiel sowas wie Vorratsdatenspeicherung oder sowas einzuführen. Ne? Also Tools, die dann helfen herauszufinden, wer was wann wie getan hat. Mhm. So, ne? Ein anderes Thema, was er dann in diesem Zusammenhang auch noch ansprach, ist diese Netzneutralität. Nun ist Windsurf jemand, der das Internet miterfunden hat. Der hat mit einem anderen Autor zusammen dieses TCP-IP-Protokoll geschrieben, was bis heute funktioniert. Und er sagt, es funktioniert eigentlich heute noch nach 35 Jahren, weil es offen war, weil es sich nicht an Anwendungen gebunden hat. Das ging halt über Netze hinweg und das hat den großen Erfolg ausgemacht. Und er sagt, damals ging es nur darum, Pakete von A nach B zu bringen und das müsste heute eigentlich auch noch so gelten. Wenn man annimmt, dass Bandbreite knapp wird, kann es eigentlich nur heißen, dass man sagt, okay, wir beschneiden euch die Bandbreite, aber jeder wird nach gleichen Maßstäben beschnitten. Wenn du für 50 Mbit bezahlt hast und du kriegst nur 5 Mbit, dann kriegt halt der, der für 20 Mbit bezahlt hat, eben nur 2 Mbit. Aber das muss irgendwie transparent gehandhabt sein. Und er sagt, viele Forscher hätten sich jetzt damit beschäftigt, rauszufinden, wie soll man denn mit solcher Bandbreitenknappheit umgehen? Soll man da sagen, wie kann man sagen, Videos erst und dann E-Mails? Und er hat das Ergebnis der Forschung so zusammengefasst.
What they discovered in the end.
Also was diese Forscher herausgefunden haben, sagt er, ist es, dass es wesentlich billiger ist, einfach die komplette Bandbreite des gesamten Netzes auszubauen, als jetzt so komplizierte Mechanismen einzuführen, die dann abzurechnen haben, okay, du hast so und so viel Video, aber das Video ist wertvoller als das, als die E-Mail und so. Er sagt, da ist es einfach billiger, komplett alles auszubauen.
Ist total plausibel.
Tja, und welche Herausforderungen sieht Windsurf so für die nächste Zeit?
Ja, das war so ein bisschen so Lernen von den Alten. Er hat da so einen kleinen Volkshochschulvortrag gehalten in Sachen Internetsicherheit. Also er hat sozusagen die allen, die ganzen...
Bei Adam und Eva angefangen.
Ja, er hat so ein bisschen halt aufgezählt, was so die großen Probleme sind, die wir natürlich auch alle mittlerweile kennen. Und das sind so Sachen wie diese DNS-Sicherheit, also dass es möglich war, in dieses Telefonbuch falsche Adressen einzugeben. Also wenn ich halt Spiegel eingebe, dann wird die Nummer gefunden, die zum Spiegel-Server gehört. Und da ist es bis heute noch möglich, eine falsche Adresse reinzuschummeln. So, und da hat er natürlich dann DNSSEC angeführt, also eine Technik, die das verhindern soll, die jetzt auch eingeführt wird. Also da hat er eine ganze Liste von Problemen aufgeführt. Er sagt, das größte Problem ist aber nach wie vor, sind diese Browser. Also das ist Browser, das zentrale Instrument sind, mit dem wir das Internet konsumieren oder nutzen. Und da werden halt Dateien auf unseren Rechner runtergeladen. Und er sagt, viele Browser haben heute einfach immer noch ein Designproblem, dass sie zu viele Rechte auf den Rechnern haben, auf denen sie sitzen. Und da müsste unbedingt mehr getan sein. Googles Browser Chrome habe da viel getan. Aber er sagt, da gibt's jetzt keinen magischen Staub, den man über die Rechner rüber tun muss. Man muss einfach weiter in die Systeme investieren und sie sicherer machen und weniger anfällig gegen solche Angriffe.
Bleibt er denn da in seiner Kritik rein auf so einer technischen Seite oder bezieht er auch das Verhalten der Nutzer in irgendeiner Weise mit ein?
Ja, er sagt natürlich, Leute, schaltet euer Gehirn ein. Also so wie ihr lernt eben nicht besoffen Auto zu fahren und so wie ihr das von euren Eltern gelernt habt, dass man nicht besoffen Auto fährt, so muss man einfach auch lernen, dass man nicht auf eine E-Mail antwortet und schon gar nicht Geld überweist, wenn die aus Nigeria kommt und sagt, gib mir mal 24 Millionen Euro, beziehungsweise ich habe hier 24 Millionen Euro, vorher musst du mir aber 1000 geben und so. Also er sagt, schaltet eure Hirne an und mit einem vernünftigen, kritischen Bewusstsein, wenn man da das Internet nutzt, dann könnten sehr viele Probleme dadurch schon gelöst werden.
Ich glaube, ist eine Empfehlung, die wir direkt weitergeben können. Eine Frage jetzt mal noch als Fazit zu diesem Vortrag von Windsurf und auch zu diesem G8-Gipfel, den es diese Woche gab. Sarkozy spricht davon, er will das Internet zivilisieren. Man könnte ja jetzt als naiver Hörer denken, da ist die totale Wildnis. Fasse ich die Position von Windsurf richtig zusammen? Er sagt, Mann, wir haben Regeln, wir haben Gesetze, wenn jemand da strafrechtliche Aktionen tätigt, dann müssen wir sie halt verfolgen. Wir brauchen aber keine separaten Gesetze fürs Netz. Kann man das so sagen?
Das würde ich nicht sagen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass er das eine oder andere Spezialgesetz sich vorstellen kann. Es geht einfach nur darum, einheitliche Regeln zu schaffen. Also er sagt, natürlich brauchen wir Regeln, aber die können nur global sein. Und das ist ein langer, langer, langer Prozess, das zu finden. Und bis wir die nicht haben, können wir nur sagen, das Netz ist offen, lernt damit umzugehen, alle Infrastrukturen werden missbraucht und wir müssen einfach den Missbrauch hinterher verhindern. Dafür brauchen wir gute Werkzeuge, aber wir können nicht technische Regelungen und Schranken einbauen, dass Leuten das Wort verboten wird oder dass Leuten bestimmte Sachen verboten werden, damit man generell mit diesen Infrastrukturen keinen Schaden anrichten kann. Das sagt er, das führt nirgendwo hin.
Und aus ökonomischer Sicht fasse ich ihn da richtig zusammen, wenn ich sage, er als Miterfinder von TCP/IP sagt, wenn wir das offen lassen, hat es viel besseres Entwicklungspotenzial, als wenn wir anfangen, es zu regulieren?
Auf jeden Fall. Also das zum Beispiel wandelt er auch an auf dieses Cloud Computing, ne? Also das am Anfang, als TCP/IP erfunden wurde, war halt das Problem, dass es ganz viele verschiedene Netze gab, die aber nur intern kommunizieren konnten, aber wenn ein Netz mit dem anderen sprechen wollte, ging das nicht. Und deswegen hat er dann TCP/IP erfunden und die Grundlagen gelegt für das Internet. Und heute sagt er, ist das mit dem Cloud Computing genauso. Die ganzen Cloud, also diese ganzen Google und Amazon Webs, nicht Webserver, sondern Server im Internet, auf denen wir unsere Daten parken, die funktionieren intern alle wunderbar, aber wenn ich die Daten von Google zu Amazon und zurück verschieben will, dann funktioniert das nicht. Dann habe ich keine Rechte-Management, ich habe verschiedene Datenformate, das geht einfach schlicht nicht. Und an dieser Stelle sagt er, da muss mehr passieren und das funktioniert nur und dieses Prinzip wird nur boomen, wenn das Protokolle sind, Regeln sind, Konventionen sind, mit denen diese Wolken sich untereinander unterhalten, die offen sind und die nicht an einen bestimmten Standard gebunden sind.
Ein Plädoyer für Offenheit. Wir sprachen mit Philipp Banse über Windsurf und seinen Vortrag in dieser Woche in Berlin.